Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Wie in Deutsch gesagt wird, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, sagen wir auch in Englisch, he is risen indeed. Könnt ihr das auch nachmachen? He is risen indeed. Sehr gut. Ja. Das ist, heute Morgen ist ein besonderer Morgen. Es ist nicht nur ein Happy Sunday, es ist wirklich ein großartiger Sonntag. Und wir freuen uns als Gemeinde heute Morgen, seine Auferstehung zu feiern. Ich möchte nochmal das Team von Freitagabend echt von hier vorne danken. Sie haben was Großartiges geleistet. Danke Noah, danke Jana, danke Markus und sein Team und Noah und sein Team. Wir danken dir. Wir danken Jesus für euch und wir erkennen eure Arbeit. Ich bete mal. Jesus, danke für diesen großartigen Tag. Wir dürfen deinen Sieg heute Morgen feiern. Deine Auferstehungskraft, Jesus. Herr, und diese Auferstehungskraft begegnet uns 2000 Jahre später durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Herr, wir sind begeistert von was du getan hast. Herr, wir wollen einfach nochmal von dieser wahren Geschichte überrascht werden heute Morgen. Von einer Güte, von einer Liebe, von einer Majestät. Herr, tu du dieses Werk durch deinen Heiligen Geist und unser Herzen heute Morgen. In deinem Namen. Amen. Ja, das Christentum ist im Kern ein Glaube, der einen auferstandenen Retter hat. Gott, der am Weihnachten Menschengestalt angenommen hat. Gott, der unter uns lebte, wie Johannes so schön in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 1 und 2 beschreibt, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben. Gott, der für die Sünden der Welt gestorben ist. Aber das alles würde nicht bedeuten, wenn Jesus nicht aus dem Grab auferstanden wäre. Wir feiern heute Morgen den Herzschlag unseres Glaubens. Es ist ein echter Herzschlag, kein kaltes, totes Herz, sondern eines, das noch schlägt und uns einen lebendigen Glauben schenkt. Und wir wollen heute Morgen die Geschichte der Auferstehung aus dem Bericht des Apostel Johannes lesen. In Johannes Kapitel 20, Vers 1 bis 9. Wenn ihr eure Bibeln habt, könnt ihr da aufschlagen. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als er noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Junge hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden lagen aber miteinander und der andere Junge lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher da liegen, ging aber nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tische da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war. Und er sah und glaubte, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Wir lesen diese Verse und sie sollen uns jedes Mal den Atem rauben, wenn wir sie lesen. Sie sagen uns, dass die Auferstehung etwas war, das echte Menschen mit echten Augen und echte Hände gesehen und selbst erlebt haben. Es ist eine historische Tatsache, die die Bibel hier im Text präsentiert, die sie auch überrascht hat. Maria sah das leere Grab und war überrascht. Wir sehen das in ihren eigenen Worten, als sie in Vers 2 zu den Jüngern sagt, sie haben den Herrn genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie war voller Verzweiflung. Petrus und der Autor dieses Textes, Johannes, liefen ebenfalls voller Überraschung zum Grab und sahen mit eigenen Augen, dass das Grab leer war. Sie sahen das Leinen, das seinen Körper seit Freitag umhüllt hatte, dort liegen. Sie sahen, dass das Tuch, das er um den Kopf trug, getrennt war von den anderen Tüchern. Als hätte es jemand mit Absicht genommen. Anders als wenn eine Leiche gestohlen worden wäre. Es ist möglich, eine Überraschung bis zu einem gewissen Grad vorzutäuschen, oder? Du erfährst, dass deine Familie eine Überraschungsparty für dich schmeißt. Und du willst es ihnen nicht verderben. Also tust du überrascht, als du durch die Tür gingst. Waren die Jünger hingegangen und hätten den Leichen gestohlen, hätten sie nicht die Überraschung und den Zweifel gehabt, von denen wir im Text lesen. Ihre Reaktion ist zu natürlich, zu überrascht, als dass es sich um etwas anderes als ein echtes Ereignis handeln könnte. Außerdem war der Zweifel unter ihnen zu groß, als dass die Auferstehung etwas anderes als echt sein könnte. Thomas selbst zweifelte und Jesus erschien ihm und sagte, lag deine Finger in meine jetzt geheilten Wunden, Thomas. Was sagt Thomas, als er ihm überrascht und erstaunt zuruft, mein Herr und mein Gott? Thomas war selbst überrascht. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie jemanden von diesem Text überrascht werden kann. Das erste ist die Art und Weise, wie die Jünger auf die Auferstehung hier reagieren. Warum ist sie von der Auferstehung überrascht? Warum sie von der Auferstehung überrascht waren, lesen wir in dem Abschnitt von Johannes. Er sagt, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Das sagt uns etwas Wichtiges. Wir können dieses historische Ereignis lesen. Wir können die Bibel lesen und den Herzschlag der ganzen Bibel verpassen. Diese Jünger hatten ein Leben lang gehört, wie ihnen aus den jüdischen Schriften vorgelesen wurde. Passagen wie Jesaja 53 und Psalm 22. Passagen, die wir im Markus-Evangelium auch angeschaut haben. Sie hatten ihr ganzes Leben als Juden mit der Erwartung verbracht, dass der Messias kommen würde. Sie hatten 3 Jahre lang den Lehren Jesu zugehört, in denen er immer wieder sagte, dass er sterben und Auferstehung würde. Nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes können wir lesen und verstehen, was das hier bedeutet. Vielleicht hast du diese Geschichte schon dein ganzes Leben lang gehört, aber ihre Bedeutung nicht verstanden. Du bist jedes Jahr überrascht, wenn du die Geschichte zu Ostern vorgelesen bekommst. Oder du hörst die Geschichte zum ersten Mal in deinem Leben und bist erstaunt, dass das passiert ist, was in der Bibel steht. Dass ein Mensch auferstanden ist. Gott möchte, dass ihr diese Geschichte nicht nur kennt. Nicht wie eine Geschichte, dass du im Supermarkt wiedererkennst. Aber die Personen in ihrer Geschichte sagen dir nichts, außer dass du sie irgendwo schon einmal gesehen hast. Er möchte, dass du diese Geschichte kennst, so wie du eine gute Freundin kennst. Eine gute Freundin oder ein guter Freund erkennt man sofort. Und die Überraschung, sie oder ihn im Supermarkt zu sehen, ist eine Freude und bringt Leben in euch. Das ist es, was die Auferstehung und Ostern für uns sein sollten. Eine schöne Überraschung. Johannes erzählt uns später im selben Kapitel hier, wie diese Passage von einer Überraschung zur nächsten Art von Überraschung in unserem Leben führen kann. Er sagt in Johannes Kapitel 20, Vers 31 und 32, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben in seinem Namen habt. Es gibt kein Leben, wenn Jesus noch im Grab wäre. Wir wären hoffnungslos und der Tod würde durch das Ende unserer Existenz sein. Aber wir haben das Wort Gottes, das uns von einer historischen Wahrheit erzählt, die uns überraschen und erfreuen sollte, weil wir in diesem auferstandenen Erlöser jetzt und in aller Ewigkeit Leben haben können. Das ist die Realität der Auferstehung für unser Leben. Er tut dies durch den Glauben. Wir können Jesus nicht anrufen und sagen, hey, kannst du vorbeikommen, damit wir glauben können. Nein, wir haben noch Gottes Wort, das Vorrecht und den Segen zu glauben, auch wenn wir nicht sehen. Ich bete heute Morgen, dass du, wenn du noch nicht auf Jesus vertraut hast, es tust. Dass die Überraschung dieses Ereignisses für dein Leben von fremd zu vertraut wird, weil es dein Leben berührt und auch verändert hat. Der zweite Weg, wie die Auferstehung dein Leben überraschen kann, ist nicht, dass du nicht weißt, was an diesem Sonntagmorgen passiert ist. Du kennst die Geschichte. Du kennst die Geschichte, seit du 4 oder 5 Jahre alt warst. Du hast deinen Glauben in die Auferstehung schon gesetzt. Aber jedes Mal, wenn du die Geschichte liest, schlägt dein Herz ein bisschen schneller, weil du weißt, wie sie dein Leben verändert hat. Denke an deinen Lieblingsfilm. Denke an deine Lieblingsszene in deinem Lieblingsfilm. Du hast den Film schon 20 Mal gesehen. Jedes Mal, wenn du krank bist und zu Hause bist, dieser Film ist dein Trost. Aber jedes Mal passiert diese eine Szene und die Geschichte fügt sich zusammen. Du bist davon bewegt, weil du weißt, wie sie den Lauf des Films verändert. Und du bist immer noch begeistert von diesem Film. Für uns als Christen wissen wir, was die Auferstehung Jesus bedeutet. Es ist unsere Lieblingsgeschichte, weil es handelt um unsere Lieblingsperson, unser Lieblingsmensch. Weil er uns Leben und Hoffnung gegeben hat. Jesus war siegreich und so sind es auch wir. Das ist tatsächlich das, was das Wort Gottes uns verspricht. Hört zu, wie Paulus es im 1. Korinther Kapitel 15, Verse 20 bis 22 formuliert. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Für Paulus war das Tatsache. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Mensch kam, Adam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Mensch, Jesus. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Was für eine herrliche Botschaft. Mein Herz schlägt schneller, wenn ich das nochmal lese. Was berichtet von meiner Lieblingsszene? Der Tod wird nicht das letzte Wort über unser Leben haben, sondern die Auferstehung. Diese Geschichte kann für uns als Gläubige nicht alt werden. Sie verspricht den Sieg. Sie verspricht Hoffnung. Sie verspricht Leben. All das, was eine gute Geschichte ausmacht. Aber dies ist die größte Geschichte, die je erzählt wurde. Das ist die Geschichte, die in den letzten 2000 Jahren Leben verändert hat. Und wir sind als Gläubige Teil dieser Geschichte, Teil dieses Sieges. Weil sein Sieg auch unser Sieg ist. Ich hoffe, dass der Heilige Geist euch heute Morgen noch einmal mit der Tatsache überrascht und euer Leben durch die Auferstehung weiterhin bereichert und verändert. Wie kann die Auferstehung unser Leben beeinflussen und verändern? In unserer Bibel gibt es eine Geschichte kurz nach der Auferstehung, in der wir sehen, wie die Auferstehung das Leben eines Menschen für immer verändert hat. In Johannes Kapitel 21, Vers 15 und 19, wir lesen von unserem Lieblingsapostel. Und als sie nun gefrühstückt hatten, das ist die Jünger mit seiner mit Jesus, die auferstandenen Jesus. Sprach Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Simon, Jonas, liebst du mich? Er antwortet ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jung warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Diese aber sagt er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, sprach er zu ihm: Folge mir nach. Wir erinnern uns, dass Petrus sehr mutig war, bevor Jesus am Kreuz starb. Er war so kühn zu sagen, dass alle anderen Jesus verlassen würden, aber dass er Jesus niemals verlassen würde, sondern bereit war, für Jesus zu sterben. und hat wirklich sein Bestes getan. Hat sogar sein Schwert rausgeholt. Petrus verleugnet Jesus aber dreimal nach diesem Versuch. Und was macht er danach? Er ging weg und weinte bitterlich. Wir lesen in unserem ersten Text, dass Petrus und Johannes die einzigen Jünger waren, die zum Grab in diesem Morgen gelaufen haben, um zu sehen, ob es wirklich leer war. Und Petrus hatte ein schweres Herz. Er wusste, was er getan hatte. Das Leben kann uns das Herz schwer machen, oder? Wir sind gerettet. Wir wissen, wir werden auferstehen. Aber das Leben kann uns niedertreten. Die Sünde kann uns niedertreten. Das Leben kann in uns in Depressionen und auch Hoffnungslosigkeit stürzen. Auch als Christen. So wie es Petrus hier erging. Aber die Auferstehung hatte Petrus etwas zu sagen. Die Auferstehung hat auch dir heute Morgen etwas zu sagen, wenn du dich in Petrus wiederfindest. Zunächst einmal sehen wir, dass der auferstandene Jesu Petrus begegnete und ihn daran erinnerte, wie sehr er von Jesus geliebt wird. Jesus fragt Petrus dreimal: Liebst du mich, Petrus? Die ersten beiden Male benutzt Jesus im Griechischen das Wort Agape. Es ist die höchste Form der Liebe. Sie ist eine sich selbst hingegebene Liebe. Sie wird am besten dadurch definiert, dass Gott selbst sich für uns hingibt. Und jedes Mal, wenn Petrus antwortet, benutzt er ein schwacheres Wort für Liebe. Er benutzt das Wort Phileo. Es ist eine Liebe, wie man sie für einen Freund haben kann. Petrus ist durch seine Erfahrung gedemütigt worden. Er zweifelt daran, dass er Jesus mit der Art von Liebe lieben kann, mit der Jesus ihn liebt. Vielleicht geht es dir heute Morgen auch so. Du möchtest Jesus bedingungslos lieben, aber du fühlst dich schwach. Du fühlst dich durch deine Lebenserfahrung gedemütigt, wie Petrus hier. Und alles, was du aufgrund deiner Lebenserfahrung zu Jesus sagen kannst, ist: Ich verleihe dich, weil ich meine Grenzen kenne. Ich weiß, wie schwach ich bin. Und ich bin gedemütigt worden. Was tut Jesus? Hält ihn das von ab, die Frage zu stellen: Liebst du mich? Nein, das letzte Mal, als Jesus Petrus die Frage stellt, benutzt er dasselbe Wort: Petrus, verleihst du mich? Er benutzte dasselbe Wort, das auch Petrus benutzen konnte, denn für Jesus war das genug. Er kannte den menschlichen Zustand. Er wusste, wie schwach wir sind, und er begegnet Petrus in seiner Schwachheit. Und er begegnet uns heute Morgen in unserer Schwachheit, in unserer Schwäche. Daran erinnert uns die Auferstehung. Sie zeigt, wie sehr Gott uns trotz unserer menschlichen Schwäche liebt. Wir haben davon heute Morgen auch gesungen. Wir sind ein geliebtes Volk. Und die Auferstehung beweist, wie geliebt wir sind. Wir können schwach sein und auf seine Stärke vertrauen. Auf die Stärke, die ihn aus dem Grab auferweckt hat. Und Paulus drückt dies sehr gut in Philipper Kapitel 3, Vers 8 bis 10 aus. Er sagt: Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Das bedeutet, dass unsere Schwäche durch die Kraft der Auferstehung, die in unserem Leben wirkt, verwandelt werden kann. Wir können die Kraft der Erfahrung erfahren, die Kummer in Freude zu verwandelt. Sünde in Vergebung. Deine Neigung zur Selbstbezogenheit in Mitgefühl und Großzügigkeit gegenüber anderen. Das ist es, was Gottes Auferstehung in unserem Leben tut. Sie begegnet uns in Liebe und verwandelt unser Leben. Das ist alles, was Paulus wollte in diesen Versen. Er wollte diese Kraft, dieser verwandeltes Leben in sein Leben auch sehen. Der große Paulus sehnte sich danach, auch ein Leben zu haben, die von Gottes Kraft und Auferstehung geprägt war. Die Auferstehung gibt uns trotz unserer Schwäche die Gewissheit, dass Gottes Liebe nicht von unserer Fähigkeit abhängt, sondern von ihm, wie es bei Petrus auch der Fall war. Der auferstandene Jesus hat Petrus nicht nur geliebt, er hat ihn auch berufen. Habt ihr das auch gemerkt hier in diesem Text? Petrus war dazu berufen, dem auferstandenen Jesus zu dienen, indem er seinem Volk diente. Er sagt, weide meine Lämmer, Petrus. Hüte meine Schafe. Weide meine Schafe. Er hat ihm nochmal dreimal gesagt, hey, du bist noch gebrauchbar. Du hast dich nicht so versagt, dass ich dich nicht gebrauchen kann. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Und Jesus wieder stärkt ihn dreimal hier nochmal. Und warum? Denn die Auferstehung war nicht nur für Petrus. Sie war für die ganze Welt. Und Gott, Jesus, wollte Petrus, dieser schwache Mensch, benutzen. Durch die Auferstehungskraft, durch ihn zu wirken. Jesus will die ganze Welt durch seine Liebe und Macht verändern. Und dafür gebraucht er gebrochene Menschen. Zerbrochene Menschen. Jesus tut dies durch das veränderte Leben seiner Heiligen. Die Schwächen des Petrus wurden von Gott benutzt, um den christlichen Glauben im gesamten Römischen Reich zu etablieren. Und es hat den Römischen Reich auf den Kopf gestellt. Was keine Armee gegen Rom machen könnte, hat das Christentum, hat Jesus, hat die Auferstehungskraft Jesus gemacht. Weil Jesus Petrus Leben verändert hat, kann Petrus sagen, dass er auch dein Leben verändern kann. Und das ist unser Zeugnis auch, oder, als Christen? Wir merken, wie die Auferstehungskraft unser Leben verändert hat. Und wir können das weitergeben. Wenn Gott das für mich machen kann, kann er auch für dich. Und Paulus sagt, dass das genau, was Gott durch uns machen möchte. 2. Korinther Kapitel 2, Vers 14 sagt Paulus, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. An jedem Ort ist diese Auferstehungskraft zu sehen, zu erleben, sodass andere Menschen auch diese Auferstehungskraft sehen und erleben können. Du Gläubiger, glaubst du das? Die Auferstehung erinnert uns daran, dass es einen Herzschlag im Zentrum des christlichen Lebens gibt. Wir haben keinen toten Glauben. Wir haben einen lebendigen Glauben. Wir feiern heute Morgen das Leben. Das Leben, das Jesus hat, und das ewige Leben, das er seinen Nachfolgern gibt. Wir werden eines Tages von den Toten auferweckt werden, um das gleiche Leben zu erleben, das er jetzt als unser Vorläufer genießt. Die Auferstehung sollte uns überraschen, wie wir heute Morgen gesehen haben. Es überrascht uns, weil es uns daran erinnert, was Gott als alles getan hat, um uns zu lieben. Es überrascht uns, weil es uns daran erinnert, was er in unserem Leben tun kann. Es überrascht uns, weil es uns daran erinnert, was er durch unser Leben erreichen kann. Lass uns aufstehen und Gott für diese Auferstehungskraft und für Jesus Sieg danken. Herr, wir danken dir für diese Botschaft. Herr, das ist nicht meine Botschaft, das ist deine an uns heute Morgen. Das ist aus deinem Wort. Und wir vertrauen diese Auferstehungskraft in unserem Leben. Heute und auch morgen und übermorgen. Herr, wir bitten dich, dass du uns immer wieder daran erinnerst, wie diese Auferstehungskraft in unser Leben wirken kann. Herr, stärke du die Leute, die entmutigt sind heute Morgen. Stärke du die Leute, die müde sind. Herr, danke dir, dass du machen kannst. Wir feiern deinen Sieg in unserem Leben. Wir feiern die Zukunft, die wir mit dir in Zukunft haben werden. Wir haben dich lieb, Jesus. Amen.